Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag als allererstes Hallo Toni.
Hallo Toni. Hallo Anja.
Hi.
Hallo.
Toni und ich, wir haben natürlich wieder einen tollen Interviewgast, wie jede Woche. Wir haben nicht nur ein Thema, wir haben ganz viele. Also insofern macht euch auch was gefasst, es wird sehr bunt und ja, und ganz aufregend. Also ich freue mich sehr, dass wir Britta Kiewel zu Gast haben. Hallo Britta.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo, ich darf Sie mal ganz kurz vorstellen. Also wer Sie noch nicht kennt, nur ein ganz kurzer Abriss, weil von ihr werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazu hören und nochmal nachfragen. Britta ist groß geworden in Düsseldorf, aber sie ist jetzt glückliche Berlinerin, wie nachzulesen war, finde ich natürlich toll, weil ich auch aus der Ecke komme. Sie ist Gründerin. Und damit nicht nur Arbeitgeberin, auch sie war dann auch Arbeitnehmerin auch vorher. Sie hat einen Bewerbungsservice nämlich erfolgreich gegründet und dann aber auch wieder verkauft, nämlich deinlebenslauf.com. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Sie war dann tatsächlich fest angestellt. Das interessiert mich gleich, da frage ich gleich nochmal nach. Ja, das ist mir ein ungewöhnlicher Schritt. Meistens geht es ja andersrum, dass man angestellt ist und dann irgendwann den Weg in die Selbstständigkeit wagt. Und offensichtlich war es bei Britta umgekehrt. Ja, und sie sagt, dass sie inzwischen ist sie Mama und sie hat es geschafft, irgendwie all diese Welten, also Mama, Beruf und alles miteinander wunderbar zu vereinen. Und das finde ich natürlich faszinierend, sage ich mal als selbst Mama auch, weil ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist. Ja, also ich habe eigentlich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, das ist ja total easy, ich weiß gar nicht, worüber ihr euch Gedanken macht. Ja, und deswegen haben wir, ihr seht schon, wir haben ganz viele Ansatzpunkte, aber ein Herzensprojekt, was durch ihre Tochter entstanden ist, ist Avalino. Und auch darüber wollen wir uns unterhalten. Und natürlich über das große, weite Feld des Social Media. Sie ist nämlich echt ein TikTok-Star und auch ein Instagram-Star. Und insofern, ja, wir sind aufgeregt. Toni und ich, wir sind ein bisschen aufgeregt, dass wir Britta ins Interview bekommen haben. Insofern, Britta, noch einmal ein herzliches, wirklich ein warmes Willkommen. Schön, dass du da bist.
Super schön. Und ich glaube, das war mit Abstand die beste Vorstellung, die jemals jemand gemacht hat am Anfang von sowas. Danke.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir stürzen uns gleich mal kopfüber rein, weil ich hatte es ja schon angekündigt. Ich bin ja total neugierig auf jemanden, der ein Unternehmen gegründet hat und das dann aber wieder verkauft hat, wieder Arbeitnehmer geworden ist. Wie ist es denn dazu gekommen? Also, hast du eine Idee gehabt und hast gesagt, die muss jetzt einfach raus, da muss ich jetzt was draus machen? Und wenn ja, was hast du vorher gemacht?
Ja, und es war lustig, als du es vorgestellt hast, da hatte ich die ganze Zeit so Flashbacks, bei denen ich mich selber daran erinnert habe, welche Gefühle das waren. Weil als ich dann nämlich meinen Job in der Festanstellung wieder hatte, war das eine der ersten Fragen, genau wie du gesagt hast, so, eigentlich kenne ich es nur anders. Und wenn jemand selbstständig war, dann lässt die Person sich eigentlich nicht mehr anstellen. Und ich weiß aber auch genau noch, wie das war. Ich komme ja aus der Gründerszene. Also ich habe tatsächlich auch das Magazin damals mit aufgebaut. Ich habe mich selber geschrieben, das eher zum Spaß. Und ich war damals von so vielen GründerInnen umgeben, dass ich irgendwann dachte, so, wenn diese ganzen Menschen das können, dann kann ich das auch. Hatte aber nicht so richtig eine Idee. Und dann habe ich mir einen großen Traum erfüllt, habe eine One-Way-Reise gemacht. Da kam mich dann ein ehemaliger Arbeitskollege besuchen und mit dem zusammen ist in Kambodscha am Tresen die Idee hinter dem digitalen Bewerbungsservice entstanden. Und dann haben wir ich habe gesagt, wenn du das mit mir durchziehst, dann bin ich in 3 Tagen zurück in Deutschland. Und genauso war es dann tatsächlich auch. Das heißt, wir haben aus dem Stegreif den Bewerbungsservice gegründet, auch komplett gebootstrapped. Das heißt, aus eigenen Mitteln und keine riesengroßen Businesspläne und Finanzierungsrunden eingetütet, sondern einfach ein bisschen learning by doing. Das erstmal zur Gründung. Und danach ging es weiter, das lief total super. Wir hatten immer Schwierigkeiten, es zu skalieren. Und irgendwann haben wir es verkauft und danach habe ich aber auch noch weiter für das Unternehmen gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, ich bin da rausgewachsen. So, ich bin aus den Kinderschuhen irgendwie rausgewachsen und habe richtig gespürt, ich möchte jetzt was Neues machen. Und ich war auch noch sehr jung, davon auch nicht vergessen. Und ich hatte auch nie Angst davor, mich festanstellen zu lassen wieder, weil ich dachte, das war jetzt die geilste Erfahrung, die mir wirklich niemand mehr wegnehmen kann. also ne, das super Learning und dachte dann, okay, wie kann ich dieses Wissen in die Festanstellung wieder mit einbringen? Und so bin ich dann an der Code gelandet und habe tatsächlich wieder einen Chef gehabt.
Was ich super spannend finde, da muss ich jetzt einfach nochmal reingrätschen. Du hast ja gesagt, du hast die Erfahrung deiner Selbstständigkeit und all mit der ganzen Reise, die du da mitgemacht hast, hast du mit in dein Angestellten-Dasein genommen. Und auch das ist ja was ich ehrlich gesagt so noch nie gehört habe, weil es eigentlich meistens nicht geht, weil meistens bekommt man ja auch nicht die Freiheiten so, dass man sich so einbringen kann. Es wird zwar immer gesagt, dass man es gerne möchte, aber oftmals ist es ja dann doch nicht so im echten Leben. Wie geht denn das, dass du diese Erfahrung mit in deinen Job tatsächlich nehmen konntest?
Ich sag dir, was die Zauberformel war. Und zwar war ich einmal im Leben so frech und habe den Spieß einfach umgedreht. Das heißt, als ich ganz bewusst dann auch damals gekündigt habe, habe ich gesagt, ich habe mir innerhalb von Sekunden, also ich meine, ich hatte dann bis zu dem Zeitpunkt 2000 Bewerbungen geschrieben für andere. Ne? Dann dachte ich, komm, dann kann ich das für mich auch mal machen. Und habe mir selber mit einem Homepage-Baukasten eine Website gebaut und bin selber einfach zu den Unternehmen gegangen, die ich geil fand und habe gesagt, guck mal, das kann ich. Vielleicht habt ihr ja eine Stelle für mich, weil mit euch würde ich gerne zusammenarbeiten. Sagt mir doch mal, was euch ausmacht. Und das wirkt jetzt erstmal so ein bisschen, ne, who are you? Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte danach 7 Vorstellungsgespräche auf jeden Fall. Und das war mega, mega cool. Das hat echt tatsächlich sehr gut geklappt. Und dann habe ich natürlich das auch total zum Thema gemacht, ne, weil die Frage kam in den Bewerbungsgesprächen so, ja, du warst selbstständig, warum jetzt wieder mit Chef oder Chefin? Und da habe ich einen ganz großen Schwerpunkt drauf gelegt, dass ich auch gesagt habe, ich werde mein Leben lang nicht mehr 9-to-5 arbeiten können. Weil gerade in der Digitalwirtschaft das einfach für mich es gibt einfach meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt Jobs, da ist es extrem wichtig und auch vor Ort zu sein. Aber nicht, wenn du eine digitale Hochschule für Pioniere hochziehst. Also ne? Mm-mm. Why? Nee. Und das war wichtig. Und das hat geholfen.
Das ist nachvollziehbar, ja. Also ich glaube, das ist ja, also die Digitalwirtschaft, wenn man es jetzt mal so insgesamt so nimmt, das sind ja auch die Vorreiter, was neue Arbeitszeitmodelle und Varianten betrifft. Also da gibt's ja wirklich alles, ja. Und wie du ja schon sagst, es gibt ja auch gar keinen Grund, ja. Also da irgendwie so ein zu sagen, hier, ne, 9-to-5 irgendwie ganz wichtig und alle müssen hier da anwesend sein. Also man kann von überall arbeiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. Das ist oftmals sogar besser, ne, wenn man so nach seinen Neigungen und seinem persönlichen Befinden auch, Biorhythmus, genau, wenn man danach arbeiten kann. Und aber es ist trotz allem ungewöhnlich, ne? Also das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Du bist ja jetzt auch Mama. Das ist ja nochmal auch ein riesen Schritt einfach, ja, weil es ja wirklich ein komplett neuer Lebensabschnitt ist, der ja ziemlich viel verändert. Wie ist das für dich mit, also wirklich parallel mitarbeiten? Wie funktioniert das für dich? Wie hast du dich da eingerichtet?
Also ich wusste auf jeden Fall schon ganz, ganz früh, dass ich mich nicht langfristig in einer der Welten verlieren will. Also das war mir, ich fand diese Vereinbarkeit schon immer total schön, um ehrlich zu sein, weil wenn du so brutal genervt bist, wenn das Kind mal wieder im Sprung ist oder was, oder ne, wir alle sind krank oder wir haben unsere Phasen und sind wütend oder haben keinen Schlaf oder sonst was, dann hatte ich immer die Möglichkeit zu sagen, großartig, jetzt beginnt aber mein Job, der genauso nervig sein konnte, aber auf eine ganz andere Art und Weise und beide gleichzeitig wieder die super schönen Seiten hatten. Mhm. Das habe ich mir sehr, sehr, sehr früh gesagt. Also ich bin tatsächlich direkt nach dem Mutterschutz zurückgegangen, weil ich auch die Zeit kurz vor meinem Mutterschutz genutzt habe, um meinen Arbeitgeber damals familienfreundlich aufzubauen. Das heißt, es hat super stark, also total geholfen. Und ich hatte auch, also die Gründer der Hochschule, die waren dann auch super cool. Ich wurde als ich schwanger war, ich glaube im 8. Monat habe ich meine Beförderung noch bekommen. Es war total schön. Irgendwie dann war auch klar, ich muss mir da erstens keine Sorgen machen und zweitens wurde mir auch alles freigehalten, weil alle haben natürlich am Anfang gesagt, nein, du kannst so früh nicht arbeiten, du wirst das sehen, du musst ein Jahr zu Hause bleiben. Aber ich wusste das. Ich wusste einfach, dass ich, also ne, man weiß es dann natürlich letztendlich nie, aber ich hatte diesen Plan A. Die haben ja aber natürlich auch alles offen gehalten, dass wenn der nicht klappt, dann halt Plan B oder C in Kraft tritt. Und so ließ sich das tatsächlich relativ nahtlos vereinen. Das klingt jetzt ein bisschen geschönt, aber so empfinde ich es tatsächlich. Mhm. Und ich fand dieses, ich mag den Begriff Work-Life-Balance auch übrigens gar nicht, weil ne, so Work sollte im Life mit drin sein. Und das gilt ja tatsächlich genau auch bei mir. Also diese, ich habe auch, um ehrlich zu sein, ganz oft, also unsere Tochter hat so viel geschlafen, wie oft hatte ich sie in der Trage und war mit der, hatte einen Business-Call mit dem schlafenden Kind in der Trage und habe auf dem Feld gleichzeitig Bällchen geworfen für den Hund. Also es ging, weil es war einfach alles immer gleichzeitig. Und das hat auch geholfen. Ich liebe Sachen gleichzeitig machen. Insofern hat das tatsächlich ganz gut geholfen. Und ich war sehr dankbar, weil mein Arbeitgeber auch da ganz, ganz, ganz viel möglich gemacht hat. Und wir hatten ich konnte die Kleine immer mitbringen. Sie war super oft dabei. Wenn sie dann halt geweint hat, dann bin ich halt rausgegangen, so, ne, und da hatten alle Verständnis für. Mhm. Die anderen Eltern haben sich auch gefreut, weil wir einen Wickeltisch und ein Kinderzimmer auf einmal hatten und alles, und, ja.
Das ist aber auch ein Weg, ne? Also so ganz selbstverständlich ist es tatsächlich, glaube ich, auch in Startups, sage ich jetzt mal allgemein, auch nicht unbedingt, ne, dass man alles so, sagen wir so, elternfreundlich gestaltet. Aber es ist toll, dass man dir die Möglichkeit dazu gegeben hat, ja, dass man das gesehen hat, wie wichtig das ist, ja, weil ich weiß nicht, es ist ja auch, ich glaube, das fand ich gerade ganz schön, wo du es gesagt hast, wegen Work-Life-Balance, ja, weil wenn einem nämlich ein Job richtig Spaß macht, wenn der einen so ausfüllt, dann ist das halt eben einfach das Leben. Also warum muss man das so trennen, ne? Das ist so ein bisschen, aber nicht jeder hat diesen Spaß.
Ja, und nur ein Gedanke dazu, was du gesagt hast zu den Startups, das ist auch eines der größten Herausforderungen, dass du ja dir selber dann doch mit deinen Problemen auch in der Arbeitswelt oft der Nächste bist. Und das dazu führt, dass halt gerade die Startups zwar jung sind und neu sind, und dann kannst du von mir aus mit denen einen Monat lang von Südafrika aus arbeiten, weil alles so fancy ist. Aber die allermeisten sind irgendwie Anfang 20 und haben halt nicht die Perspektive der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Und auch fettes Learning an mich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war 4 Jahre an der Code, und in den ersten Jahren habe ich das auch nicht verstanden, dass es total wichtig ist, keine Management-Meetings nach 16 Uhr zu haben, dass die in die Kernarbeitszeit dann anfangen gehören. Und da hatte ich eine ganz, ganz klare Wahrnehmungslücke. Und fettes Learning, ne, deshalb. Aber klar, genau, also Startup ist Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ungewöhnliche Zeiten auf jeden Fall, ja. Und jetzt? Was machst du jetzt?
Jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch keine Antwort darauf. Weil sich das alles sehr, sehr eigendynamisch entwickelt hat, muss ich sagen. Ich sag mal, wie das ist, immer wenn ich ein Problem selber sehe, das war mit dem Bewerbungsservice damals auch so, alle Menschen hassen es, Bewerbungen zu schreiben, und deshalb, ne, und manche Menschen hassen es auch, die Wand anzumalen, und deshalb holst du dir einen Maler oder eine Malerin, die das besser können. Bei Bewerbungen ist es irgendwie das Gleiche, und ich habe dann ein klares Problem gesehen, das wir lösen. Und als ich meine kleine Idee hatte, gab es auch für mich persönlich, mein erstes Projekt hatte, gab es auch für mich persönlich ein Problem zu lösen, und das war, Kinderbücher zu finden, die nicht so kacke sind wie die wir momentan unseren Kindern vorlesen. Und das kam aus einer eigenen Verzweiflung heraus, weil ich auf dem Boden saß mit meiner Tochter, die wird jetzt 3, und habe ihr so ein Buch vorgelesen, in dem ich festgestellt habe, dass wir den Kindern nicht die Welt so zeigen in Kinderbüchern, wie sie eigentlich ist. Und die Kinderbücher eigentlich nur aus weißen Familien, aus weißen nicht behinderten Familien in großen Vororten und grünen Gärten, immer mit Mama und Papa, immer mit den tollsten Jobs, und Mama steht am Herd und Papa geht arbeiten und hängt den Hut auf und kommt nach Hause und möchte was essen. So, und also das ist die Welt, die wir den Kindern in Kinderbüchern zeigen. Und dann habe ich eine Nacht, und das meine ich, dann war ich total gehuckt und habe gemerkt, das geht, muss besser gehen, und habe angefangen zu recherchieren. Und ganz wichtig, ich habe keins der Bücher bisher selber geschrieben, aber hatte auf einmal in dieser Nacht die Idee, eine Plattform zu kreieren, in der man Kinderbücher findet, die die Welt so zeigen, wie sie ist.
Großartig.
Lieb.
Danke. Finde ich so cool. Und das ist die Überleitung zu Avalino und zu deinem Herzensprojekt.
Auch voll schön. Ja, toll. Sehr gut, das passt. Genau. Cool.
Ja, ich habe jetzt auch gerade so, während du das erzählt hast, darüber nachgedacht. Ich war ja noch so vor 20 Jahren ungefähr ein Kind und habe dann noch Kinderbücher vorgelesen bekommen und nie das irgendwie in Frage gestellt oder darüber nachgedacht, dass es ja gerade das ist, was du beschrieben hast, sondern das hat man einfach so angenommen und so akzeptiert. Und es war nicht irgendwie, okay, warum wird jetzt keine schwarze Familie dargestellt oder eine asiatische Familie oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich das total gut, dass du dich dem angenommen hast und dass du da sagst, du möchtest da eine Plattform für stellen.
Ja.
Möchtest du noch mehr dazu erzählen?
Ja, genau zu dem auch, was du gerade gesagt hast. Da liegt für mich auch die größte Hoffnung. Und da sehe ich auch das größte Potenzial da drin, weil Kinder ja komplett vorurteilsfrei zur Welt kommen. Mhm. Die sind ja erstmal weiße Blätter und dann mal die Umwelt, die Gesellschaft, die wichtigsten Bezugspersonen fängt an, das Kind, ne, also zu beeinflussen, positiv, aber auch negativ, vielleicht mit, also teilweise sind es ja auch unconscious biases, unbewusste Vorurteile, die du hast, ja, und total automatisch auf dein Kind projizierst, ohne es zu merken. Aber auch die Werbungen draußen oder sonst was. Also es sind so viele Einflüsse. Mhm. Und das allermeiste passiert total unterbewusst. Also bei einer Freundin im Kindergarten gab es zu Ostern kleine Plüschhäschen und die Jungs hatten die mit hellblauer Schleife und die Mädels mit rosaner. Und das ist eine unglaubliche Kleinigkeit. Und meine Tochter liebt rosa, na klar, weil, ne, es passiert. Und manchmal kann es ja auch die Lieblingsfarbe sein, das ist voll okay, auch wenn ich nur schwarz trage, ist egal. Aber es sind diese Kleinigkeiten, die du dann, die überall verstärkt werden. Also wenn du dir die Kinderbücher anguckst, oder Werbungen da draußen, dann spielen die Mädels mit den Puppen, dann spielen die Mädels mit den Dings, dann sind es die Verkäuferinnen oder die Verkäufer, die dir abraten, Piratenspielzeuge zu kaufen, weil das eher was für Jungs ist, die rebellisch sind und so. Und genau in diesem Kinderalter beginnt halt diese ganz, ganz tief verwurzelte Mini-Manipulation von Kindern, die Kinder zwingt, in Schubladen gesteckt zu werden. Und das finde ich so doof.
Ja. Was ich halt daran tatsächlich also schwierig finde, ist halt, also das ist der Gedanke, der mir so dabei gekommen ist, dass man den Kindern so ein bisschen die Neugier austreibt, ja, also dieses Offensein, dieses, ey, lass mich doch auch mal und gib mal her, finde ich auch cool. Also dass man da von vornherein so ein bisschen die ausbremst, wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, sondern im Grunde dann irgendwann ganz schön. Das finde ich halt so problematisch, weil ich finde, also wir müssen alle unglaublich neugierig bleiben und eben nicht in Schubladen denken und nicht eingeschränkt werden, sondern einfach offen sein für alles, was die Welt halt für uns bereithält. Ja, das ist, das finde ich jetzt so, ist halt einfach auch so ein wichtiges Thema dabei, ja, dass man.
Ja, total.
Sonst schließt man Dinge einfach aus, die aber total wichtig sind. Ja.
Und genau richtig. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist, Anja, aber oder
die sind
wie
jetzt
viele?
Schon groß. Ich habe zwei, 12 und 15. Ja.
Ja. Aber die, also deshalb bist du wahrscheinlich jetzt nicht mehr jeden Tag auf dem Spielplatz und hast diese Aha-Erlebnisse, so wie ich jetzt momentan noch. Nein. Aber es, also letztens zum Beispiel auch wieder, meine Tochter wollte ein Kleid anziehen, aber sie liebt Klettern über alles. Ja, das beißt sich. Mhm. Mädchen werden oft auch dafür gelobt, schicki zu sein, schön zu sein. Ne? Die sollen sich drehen mit ihren Röckchen und werden gelobt für ihre Zopffrisuren und sonst was. Und das ist total schön, aber die bekommen viel, viel, viel mehr Komplimente für ihr Aussehen. Mhm. Und dann fangen die auch automatisch an, aufzupassen, dass nichts schmutzig draußen wird und sonst was. Ja. Und versuch mal, mit einem Rüschenkleid auf einen Baum zu klettern. Es geht nicht. Mhm. Und da beginnt so was ganz Automatisches, dass du Kinder unterschiedlich ausrüstest für einen Spielplatz und ein Erlebnis und die Abenteuerlust aufgrund der Outfits, die wiederum die Kinder aber dann auch selber tragen möchten, weil sie es nicht nur gewöhnt sind, sondern auch anders. Also ne, ihr wisst, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und wo nicht.
Ja, total.
Ja. Und das finde ich irgendwie total spannend.
Ja, auf der anderen Seite wird dann der kreative Junge dafür fertig gemacht oder blöd kommentiert, dass er dann eher in den kreativen und Bereich gehen möchte oder ganz vielleicht in etwas sich ausprobieren, irgendwie was Handwerkliches auch vielleicht dann zu machen, aber in Kunstrichtungen oder sowas. Und das ist dann, er ist nicht stark genug oder nicht irgendwie
verweichlicht.
Verweichlicht. Und das ist dann, also.
Okay, aber das ist dann schon auch extrem, weil ich finde, das dürfte es heute so in der Form ja eigentlich nicht mehr geben. Ja, also ganz ehrlich, wir hatten Glück, also sowohl mit unserer Kita als auch mit der Grundschule, dass wir wirklich also in der Kita waren, A war es international, also es war extrem bunt, ja, und extrem vielfältig. Also da war das halt tatsächlich anders nochmal ein Thema, weil die das wirklich gelebt haben, ja, also viele Sprachen und viele Interessen und da gab es das alles gar nicht, ne, also von wegen hier Mädchen, da Jungs oder irgendwas, sondern es ging einfach, okay, worauf hast du Lust, was möchtest du gerne machen und dann, ja, gib ihm so. Und das war in der Grundschule auch so, also das, gut, das war jetzt, also eine internationale Grundschule, wobei meine Tochter hat neulich gesagt, also sie hat in ihrer Klasse auch, sie haben halt mal durchgezählt, sie haben 12 Nationalitäten zum Beispiel. Und in der Grundschule war es ähnlich, ja. Also das zumindest schon mal, wenn man nur diesen Part jetzt mal nimmt, ne? Also dieses, ne, welche Hautfarbe oder welche Religion oder so, da kommen ja einfach viele Sachen zusammen, ja. Das ist ja sehr, sehr vielfältig alles.
Ja, und jetzt gerade haben wir ja erstmal nur über eine von diesen ganzen Diversity-Spannen gesprochen. Ja, und jetzt gerade ging es erstmal nur um veraltete Geschlechterrollen.
Ja,
ne?
Genau.
Aber richtig, richtig, richtig weh tut's dann, wenn du verstehst, dass Kinder im Alter von 4 Jahren schon erste Essstörungen entwickeln können. Dass du, also wo die ersten, ne, wo zum ersten Mal auch Kinder gesagt bekommen, hör auf zu essen, du bist dicker als die Anna oder so. Oder die Jungs, ja, oder die Jungs dann die Spargeltarzahne sind, weil die sich verwachsen. Mhm. Also da beginnen Diskriminierungen aufgrund von Körperformen beginnt in diesem Alter und am allerschlimmsten selbstverständlich hautfarbenbezogen Rassismus im Alltag, den die Kleinsten aber sowas von mitbekommen.
Und genau, deswegen also das gesagt, ne? Deswegen finde ich, ja, müsste einfach da ja schon eine gewisse Offenheit halt da sein.
Ja, überhaupt nicht. Also das mag für dich, ne, jetzt total die Normalität sein, aber ich kann dir garantieren, auch gerade durch TikTok kennengelernt, da stehen wir noch ganz woanders und ist extrem wichtig, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, vor allem bei den Erwachsenen halt auch passiert, weil wir halt viel mitgeben, ne?
Ja. Aber da sind ja Kinderbücher ja tatsächlich ein Anfang.
Ja.
Ich will jetzt kein Nur davor setzen, ne? Sondern es ist ein Anfang. Es ist wichtig.
Ja.
Ist es schwierig, die zu finden? Wie muss man sich das vorstellen? Also es hört sich ja so an, als wenn es schwierig wäre, ne? Weil es ist ja offensichtlich nicht das, was jetzt ganz offen überall im Buchladen zu finden ist.
Ja, es wird immer besser, weil es immer mehr spezialisierte Buchhandlungen gibt. Mhm. Aber mein Lieblingserlebnis ist vor 1,5 Jahren, bin ich zum Thalia, wie heißt das, einer dieser bekannten Buchläden? Thalia, danke. Um die Ecke gegangen und habe gefragt, ob es hier irgendwo Bücher gibt, ausgewählt nach Diversity-Themen oder sonst was, ne? Mhm. Und ich wurde angeguckt wie ein Auto und wurde dann in so eine Wissenschaftsecke gezogen, wo so ein Erwachsenenbuch über alle Behinderungen dieser Welt gezeigt wurden. Da habe ich auch gedacht, das ist genau das, was ich meiner einjährigen Tochter jetzt gerne vorlesen möchte. Das ist super interessant zur Weiterbildung, aber es waren auch alle MitarbeiterInnen extrem überfordert, weil die gar nicht richtig wussten, was ich möchte. Und deshalb war ganz, ganz, ganz viel jetzt Eigenrecherche, immer noch. Mittlerweile ganz viele Empfehlungen, Eigenverlage, die auch auf mich zukommen. Und also das Thema wird schon immer wichtiger, aber es ist immer noch definitiv eine große Suche, da mal ab und zu, weil viele, um ehrlich zu sein, auch meinen es gut. Aber es sind auch jetzt nicht alle Kinderbücher, die sich für Vielfalt und Diversität einsetzen, dann direkt das Gelbe vom Ei. Also auch da muss man dann wieder genau gucken. Und ist nicht immer ganz einfach, aber macht trotzdem noch Spaß.
Hat man dich denn da schon mal angefragt, also verlagsseitig im Sinne von Beratung? Oder also kannst du uns irgendwie unterstützen oder also beraten oder möchtest du selber vielleicht einschreiben, weil das Thema einfach so wichtig ist und wir sind uns nicht sicher, ob wir die richtigen Autoren haben? Mhm. Ist da schon mal jemand auf dich zugekommen?
Also ein Verlag noch nicht, aber tatsächlich schon relativ viele Schulen oder zum Beispiel auch also PädagogInnen, die dann tatsächlich, ne, auch hier nochmal, als Mini-Coachings oder als Schulung des Personals oder sowas von Unternehmen oder sowas. Aber momentan hält es mich noch ein bisschen ab, weil ich empfinde mich nicht als Coach, also ich sehe mich selber momentan noch, weil auch alles selber beigebracht ist. Glaube ich, können das manche wahrscheinlich noch fundierter als ich. Und befinde mich aber auch noch momentan jetzt wird es ein bisschen spirituell, im Jahr der Intuition, dass ich beruflich nur meinem Bauchgefühl folge. Weil wir haben ja irgendwie einen Bauchgefühl, ne?
Ja.
Nur irgendwie neigen wir dann dazu, immer, das ist auch was sehr Privilegiertes, was ich sage, weil geht natürlich auch mit finanzieller Unsicherheit, was man sich leisten können muss, ne? Habe ich mir aber gesagt, probiere ich jetzt einfach einmal aus und gucke, wo ich im Oktober 2022 stehe. Beruflich wirklich nur dem zu folgen, wo die Kraft steht. Also
das habe ich noch nie gehört vorher.
Ich habe das auch selber noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Aber es ist so. Aber ich nenne es momentan das Jahr der Intuition, weil ich wirklich einfach ich bin morgens aufgewacht, genau wie ihr beide gesagt habt, und habe gesagt, jetzt schreibe ich mein eigenes Kinderbuch, das ergibt total Sinn und so. Und dann habe ich 2-3 Tage war ich super motiviert und dann bin ich an Tag 4 aufgewacht und dachte auf einmal, das soll überhaupt nicht sein. Ich war unglaublich demotiviert, frustriert. Das war ein viel zu großes Projekt für mich selber. Ich hatte total Angst, im Spotlight zu stehen, weil wenn ich jetzt ein Kinderbuch schreibe, dann muss das überperfekt sein. Und ich hatte davor total Angst irgendwie und habe das einfach dann fallen gelassen, weil ich gemerkt habe, so, nee, das zieht mir gerade Energie, anstatt mir Energie zu geben. Und so sind ganz viele Sachen bei mir jetzt in der letzten Zeit entstanden. Also zum Beispiel auch, dass ich mit gesellschaftskritischer Comedy auf TikTok angefangen habe, war auch alles intuitiv. Und das meine ich damit. Also es ist jetzt gar nicht so tiefgreifend, wie ihr beide denkt. Ich habe es einfach selber so genannt, um zu rechtfertigen, dass ich keinen Plan habe und nur auf meinen Bauch höre.
Und dass du ganz viel ausprobieren möchtest.
Genau.
Ja.
Genau
so. Aber das ist ja total schön, weil das sagt man ja auch, ne? Man muss ja manche Dinge ja tatsächlich einfach mal anfangen auszuprobieren, um dann zu wissen, ist das jetzt meins oder nicht, ne?
Ganz
also
genau.
Fühle ich mich damit wirklich wohl, ja? Ist es das, was mich eine Weile tragen kann? Nichts ist für immer, ja? Also wissen wir alle, dass sich das noch 95 Mal ändern kann im Leben, ja? Also
genau.
Das ist auch total schön, finde ich. Ich muss da gerade dran denken. Es gibt ja, also wir Menschen streben ja danach auch, möglichst lange auf der Erde zu weilen, ja, und da gibt's ja verschiedenste Forschungen dazu und ein schlauer Mensch hat das tatsächlich auch mal aufgedröselt in einem ganz wunderbaren Buch, wie ich finde, was denn eigentlich mit uns ist, wenn wir so ganz alt werden, ja, also wenn wir so 150, 160 oder so werden, ja, wie sich da Lebenskonzepte ändern und darauf bereiten wir uns jetzt ja schon vor. Also das ist tatsächlich so, dass wir uns auf dieses, wir werden deutlich älter, ja, was macht es denn da mit uns, ja, also in jeder Hinsicht und insofern, ja, ändert sich alles immer wieder.
Ja, total richtig.
Ja, ich finde es super, weil ich glaube wirklich, dass man, wenn man dem so folgen kann, was einen so antreibt, ne, dass man da dann auch wirklich immer mit Vollgas dann dabei ist und da so viel dann reingibt, dass es was einfach was ganz Tolles wird, dass es was wirklich Gutes wird. Insofern bin ich jetzt, also ich persönlich schon mal sehr gespannt, wo du im Oktober 2022 landest.
Ja, ich
was
auch.
Es denn dann ist, was dich wirklich so, ja, so anspringt, wo du sagst, ja, yeah, ja, für die nächste Zeit, welche Zeit auch immer, ist es das, was mich so völlig mitnimmt, wo ich meine ganze Energie reinstecke, ja.
Ja. Ja. Ich weiß es auch noch nicht. Mal gucken.
Aber das heißt aber, du lässt dich wirklich so treiben.
Ich meine
also
wirklich ernst, ja.
Ja.
Tatsächlich, ja.
Das ist toll.
Ja, also die ist, führt zum Beispiel auch dazu, also ich habe ja zum Beispiel aus, auch, ich hatte keine Ahnung davon, aber ich habe ja einen, mir ging es auch viel jetzt in dieser Reise darum, ich habe immer wieder festgestellt, wir können von heute auf morgen die Welt nicht ändern. Das heißt, wir können die Einflüsse auf unsere Kinder, die negativen, nicht von heute auf morgen, wir können die nicht in Watte packen, das funktioniert nicht. Und deshalb habe ich einen Fokus intuitiv letztes Jahr darauf gelegt, wie man denn das Selbstwertgefühl der Kinder wiederum stärken kann, um sie so auszurüsten, ne? Wie sie sich halt wirklich dann nicht verteidigen können, aber einfach an sich selber glauben und Selbstbewusstsein aufbauen. Und deshalb habe ich so Affirmationskarten mit so kleinen positiven Glaubenssätzen für Kinder mit meinen Schwestern als Set rausgebracht.
Ja, du hast gerade schon TikTok erwähnt und das ist ja so das, wo ich habe dich auch ganz oft auf meiner For You-Page. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen starstruck, dass du heute mit uns sprichst. weil ich einfach so war, das ist so cooler Content und das ist ja auch das, finde ich, wofür TikTok so eine gute Plattform ist, dass man das dafür nutzen kann, weil es auch so viele junge Menschen anspricht und gerade die Teens, also so, das ist die Hauptplattform oder Hauptzielgruppe, ich würde sagen 13 bis 21 oder so ungefähr. Wie kam es dazu? Also du hast vorhin gesagt, auch intuitiv hast du mit TikTok angefangen. Wann und was war deine Idee und was waren so deine ersten Videos? Wie kam es dazu?
Ja. Darf ich intuitiv noch ganz kurz sagen, was mir noch zu den Karten eingefallen ist?
Klar.
Vielen Dank, genau, weil da ging es um Intuition. Also das heißt, das kann auch total doof sein, ne? Weil ich hatte, das Timing war jedes Mal richtig, richtig schlecht. Die zweite Auflage hätte wirtschaftlich zu Weihnachten fertig sein müssen. Total vermasselt alles, war irgendwie im Januar fertig. Jetzt mit Ostern wieder genau das Gleiche. Das heißt, Intuition folgen, wann man was macht, kann auch total nach hinten losgehen und ist auch manchmal Schockstarre, ne? Das wollte ich nur eher als Negativbeispiel sagen, dass das immer so romantisch klingt, aber auch bedeutet, dass ich abends mich hinlege und manchmal frage so, ja toll, war das vielleicht jetzt auch nur eine Ausrede für nicht so richtig wissen, wo es lang geht? Aber auch da hoffe ich jetzt einfach, dass, wie es bisher im letzten Jahr war, es irgendwie weitergeht. Das wollte ich unbedingt noch kurz sagen.
Du, also ich meine, es ist ja tatsächlich aber auch so, dass du ja aus allem was mitnimmst. Also egal was es jetzt dann war, ob das jetzt der Zeitpunkt nicht der richtige war oder was auch immer, für irgendwas ist es gut.
Ja.
Und man nimmt ja für sich selber aus solchen Sachen halt einfach irgendwie so viel mit, ja.
Total, total.
Also nicht nur jetzt die klassischen Learnings, dass du sagst, naja, es wäre das nächste Mal besser vor Weihnachten, ja. Das ist sicherlich bei dem einen oder anderen Projekt sinnvoll, einfach weil das so starke Monate oder Wochen Wochen sind, ja, aber trotzdem macht es ja was, ja, und du hast ja, dich mit diesem Thema ja intensiv auseinandergesetzt und das wirkt mit Sicherheit in einem deiner nächsten Projekte dann nochmal weiter und insofern,
genau,
ja, das ist mit Sicherheit eine gute Geschichte. Ja, aber
sorry, und genau, und jetzt jetzt
TikTok, weil genau, also ich habe, Toni hat es ja schon angerissen, aber um nochmal diese Schleife da zurückzudrehen, TikTok, weiß man ja, ist ja auch wahnsinnig aufwendig. Also dafür die Entscheidung zu treffen, sich da zu tummeln, ja, mit einer entsprechenden Regelmäßigkeit, ist ja schon auch ein Schritt.
Ja, und gleichzeitig hatte ich auch hier wieder diesen einen Morgen, ich hatte ja mit Instagram angefangen und habe da einfach nur Fotos gemacht und die Videos und die Bücher porträtiert. Und dann dachte ich irgendwann, ja, die liegen ja hier und diese Kurzvideos. YouTube war mir immer zu lang. Ich fand YouTube schon immer geil, aber ich habe nie irgendwas mit meiner Stimme oder sowas gemacht. Und dann dachte ich auf einmal, boah, ich müsste ja noch nicht mal mein Gesicht richtig zeigen. Ich könnte ja einfach die Videos abspulen. Ich kann relativ schnell sprechen. Vielleicht macht mir das sogar Spaß und habe als absolute Laien angefangen. Mega random. Habe mir 15 Bücher genommen und habe aber jetzt auch nicht vorproduziert, sondern habe mich gezwungen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr eure Stimme selber dann hört oder sowas, ich habe mich gezwungen, mir jedes Video bestimmt 50 Mal anzugucken. Von mir selber, um immer wieder zu sagen, warum hat das funktioniert, warum hat das nicht funktioniert, warum war das gut, warum sind die Kommentare jetzt das? Dann kam irgendwann das Feedback, Britta, warum versuchst du verkrampft, ein gesamtes Buch in 15 Sekunden vorzustellen? Da hatte ich einen Tipp gelesen, dass 15-Sekunden-Videos eher auf der For You-Page landen. Größter Bullshit ever. Stimmt überhaupt nicht, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, vielleicht lasse ich mir mehr Zeit. Zack, kamen die Bücher viel besser an. Dann habe ich doch am Anfang immer kurz mein Gesicht gezeigt. Zack, kam wieder besser an. Dann habe ich angefangen, da so ein bisschen edgy auch von der Sprache zu werden und so ein bisschen provozierende Fragen mit einzubauen. Mhm. Kam auch immer besser an. Dann habe ich so krass provoziert, dass ich meinen ersten Shitstorm hatte, bei dem ich so krass geheult habe, dass ich dachte, ich höre gleich wieder auf. Aber ich auf einmal unglaublich viele Menschen erreicht habe und dadurch auch wieder gelernt habe. Und so, Toni, waren die Anfänge.
Ich nicke schon ganz kräftig die ganze Zeit gerade, weil ich ja auch unsere TikToks und unsere Instagrams mache bei uns im Verlag. Und das, was du gerade sagtest, mit ganz oft die Videos anhören und wenn ich ein Voice-Over mache, ich fand es am Anfang so schlimm, ein Voice-Over zu machen, weil ich mir so dachte, oh Gott, ich kann meine eigene Stimme nicht anhören. Ja. Aber das ist dieses einfach immer wieder abspielen und das nochmal angucken und sich selber daran zu verbessern. Deswegen, du hast mir gerade aus der Seele gesprochen. Ja. Und ja, ich finde es total cool, dass du das dann so auch ausgeweitet hast. Also mittlerweile machst du ja alles Mögliche, nicht nur zu den Kinderbüchern, sondern zu Gender, zu Identity oder zu Gleichberechtigung, zu allen möglichen Themen. Und ich fand das so cool, weil ich habe sonst, glaube ich, keinen Creator irgendwie jetzt im deutschsprachigen Raum gesehen, der oder die das so macht, wie du das machst. Genau, deswegen, ich bin einfach immer total happy, wenn ich deine Videos auf meiner For You-Page sehe. Das ist so relatable auch irgendwie, weil ich denke mir dann, ja, ihre Meinung kann ich total gut nachvollziehen und auch vertreten.
Ja, ist total nett, dass du das sagst. Und es war auch also für mich war der Schlüsselmoment, dass gesellschaftskritische Comedy tatsächlich rar ist auf TikTok. Mhm. Und ich kenne so ein paar CreatorInnen, die machen das super, aber mit weniger Schwerpunkt auf die Welt für Kinder fairer und gerechter machen, so ein bisschen wachrütteln. Und das Wichtigste ist für mich ja immer, dass ich versuche, Aufklärungsarbeit ohne erhobenen Zeigefinger zu machen. Ne?
Ja.
Eigentlich beißt sich da das auch, wie heißt das? Also eigentlich geht das ja gar nicht, weil Aufklärungsarbeit muss unangenehm sein, das muss kritisch sein. Und ich habe den unglaublichen Vorteil, dass ich das ja in Rollen tatsächlich verarbeite. Ja, und bei den meisten Themen von marginalisierten Gruppen das Privileg habe, dass ich da reinschlüpfe und wieder raus kann. Das heißt, ich bin ganz oft ein Ally. Ja, ich kann, und das ist, da bin ich immer wieder sehr dankbar für. Wenn ich mir vorstelle, dass teilweise AktivistInnen zum Beispiel im Rollstuhl dann halt aber auch im Alltag von Diskriminierung und Barrierefreiheit und Behindertenfeindlichkeit und Ableismus tagtäglich konfrontiert sind und es unglaublich energieraubend ist, habe ich halt diesen Wahnsinnsvorteil, dass ich halt auf Themen aufmerksam mache, die Menschen zum Nachdenken anrege, aber dann wieder einen anderen Schwerpunkt setze. Und gleichzeitig viele aber auch wissen, okay, wenn sie bei mir sind auf der Seite, dann ist es erstens ein Safe Space, weil ich es schaffe, diskriminierungsfreie Comedy zu machen. Glaube ich zumindest. Ich lerne da auch immer weiter dazu, aber dann hole ich halt die Community ab. Und zu wissen, dass ich ein Sprachrohr versuche zu sein. Ne? Also ein wie hat mich hier letztens jemand genannt, eine moralische Multiplikatorin.
Ist auch schön. Mhm. Ja. Was meinst du denn, wenn du sagst, die Community holt dich ab? Was heißt das für dich?
Also ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und die sagen mir auch sehr, sehr, sehr genau, dass das und das gerade auch nicht cool war. Und ach, ich lerne da ganz, ganz viel durch die. Und das ist auch ich zwinge mich, einen unglaublich großen Anteil der Kommentare zu lesen. Wo mir ganz viele Menschen in meinem Umfeld sagen, lass das bitte einfach, du musst dich schützen, mach einfach TikTok aus, lass es. Aber ich sage, nein, es ist das Wichtigste, wie ich lernen kann, wenn ich verstehe, wie die Community versteht, also wie die denkt und wie ich erstens lernen kann, aber auch die vielleicht doch noch anders erreiche, die halt gerade überhaupt nicht d'accord sind mit dem, was ich in dem Video sage. Ja. Ein Mini-Beispiel ist, dass ich immer Triggerwarnungen geschrieben habe vor wichtigen Themen. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, dass das ein Begriff ist, den sich gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen versuchen, so zurückzuownen, weil Trigger etwas sind, was wirklich fundamental tief psychisch wirklich ganz, ganz, ganz viel hervorholen kann von Missbrauch oder sonst was. Und das heute so lapidar und lustig benutzt wird und dann Triggerwarnung gar nicht mehr ernst genommen wird. Das musste mir einmal jemand sagen, gab total Sinn, seitdem sage ich Contentwarnung. Super, super kleine Änderung. Ja. Oder für eine meiner Kostüme hatte ich mir einen Bierbauch als Kissen gemacht. Fand ich jetzt lustig, weil ich so auf einmal in meinem Kopf so diesen einen Dings gesehen habe. Aber mir hat jemand danach geschrieben, dass auch der Bierbauch, also dass auch der Körper dieser Person nicht das Kostüm einer anderen Person sein sollte. Und jetzt kann ich sagen, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, ist doch nur ein Witz. Oder ich sag, ja, es stimmt. Ich sag generell, dass man über dass Körperformen und Kulturen keine Verkleidungen sind, warum darf ich dann auf einmal einen Bierbauch mir machen? So, ne? Und surprise, der Charakter funktioniert auch, also diese Rolle, die ich mir da ausgedacht habe, die funktioniert ohne Probleme auch ohne Bierbauch. Und das sind so zwei der Learnings, ne, weshalb ich sage, die Community, und die Community bestimmt auch sehr stark mit, was sie bei mir sehen darf und so. Ja. Weil ich einfach zuhöre, was in den Kommentaren gerade wichtig ist.
Ja, dieser Austausch ist ja auch super wichtig.
Das ist total spannend auch, total. Aber suchst du dann auch zum Beispiel, also das eine ist jetzt die Community, diejenigen, die jetzt die Antworten auf das, was du postest, ja, aber suchst du die auch so persönlich auf? Also, dass du ins Gespräch beispielsweise mit Menschen gehst, die meinetwegen eine Behinderung haben oder in irgendeiner Art und Weise ausgegrenzt werden, suchst du das Gespräch und sagst, Mensch, was liegt dir denn auf der Seele? Was ist denn das, was dich, ja, was dich stört, was dich krank macht, ja, weil die Menschen das einfach nicht sehen, wie es dir geht. Und suchst du da das Gespräch auch mit denen?
Also ich würde niemals über den Kopf von Betroffenen hinweg Content produzieren. Das ist vorher fast immer eine tiefe Recherche, bei der ich aber auch selber als meine Recherchearbeit sehe, erstmal AktivistInnen aus den marginalisierten Gruppen selber erstmal ausfindig zu machen und dann selber erstmal deren Profil durchzugehen, worüber sie schon Aufklärungsarbeit geleistet haben. Das hatte ich nämlich auch schon sehr oft dann selber in meinem Postfach, dass es dann genau, dass mir so aktiv Fragen gestellt wurde, wo ich dachte, sag mal, kannst du vielleicht dir mal 5 Minuten Zeit nehmen und durch mein Profil gehen? Und das habe ich bei AktivistInnen auch immer, dass ich sage, ja, ihr habt schon so viel geleistet, ich möchte euch als betroffene Person gar nicht immer und immer wieder in den Schmerz oder in diese Energie zwingen, das jetzt für mich nochmal rauszusuchen. Aber ich sehe es schon als meine Pflicht, nicht über, sondern mit denen zu sprechen, indem ich das, was gesagt wurde, teilweise anders wieder verarbeite.
Ja.
Das ist ja hochsensibel.
Ja, oh Gott.
Also du musst ja also A, sensibel und B, auch sehr diplomatisch auch sein, glaube ich, in dem, was du tust. Wie schwierig.
Am Anfang war es schwierig, bis es Klick gemacht hat im Kopf, dass es ja überhaupt nicht um einen selber geht. Es geht ja gar nicht darum, was ich jetzt gerade anstrengend oder nicht finde. So, ich weiß nicht, eine Person im Rollstuhl, die durch nicht barrierefreie Umgebungen behindert wird, hat ganz andere Probleme. Und da geht es jetzt, finde ich, niemals um mich. Also es geht, wenn ich in meiner gesellschaftskritischen Comedy bin, dann ist das so, also viele Menschen sind sich selbst die Nächsten, aber man muss anfangen zu sagen, so ja, es ist ja immer nur ein Dazulernen und letztendlich erreicht mich sehr, sehr, sehr viel Kritik und ich werde auf Fehler aufmerksam gemacht und zu den Fehlern stehe ich immer. Die mache ich auch, das ist auch dann für mich kein Shitstorm, sondern ein Outcall, bei dem ich sage, so ja, verkackt, So, danke euch, ich habe echt dazugelernt. Mhm. Und wenn es keine konstruktive Kritik ist, sondern mich einfach jemand basht und sagt, ich sei hässlicher, dann kann ich da wirklich, dann ist mir egal, so, ne? Mhm. Aber deshalb kann ich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut differenzieren zwischen. Mhm.
Korrigierst du dann auch? Also korrigierst du dich dann auch? Also wenn jemand dich auf sowas aufmerksam macht und sagt, du, ganz ehrlich, also das war jetzt...
Das wollte ich auch gerade fragen.
Ja, also was passiert dann?
Ja, klar. Also ich versuche mich dann immer zu korrigieren. Ich korrigiere wiederum andere Leute nicht so oft, weil ich da dann Angst habe, dass ich halt... Also es ist schon das Schwerste momentan ist für mich da, so ein bisschen den Unterschied zu... Also ich bin mit Freunden unterwegs oder mit Freunden von Freunden oder auf einer Netzwerkveranstaltung, alle wissen, was ich mache. Und dann wurde ich jetzt oft damit konfrontiert, dass Menschen gesagt haben, so, oh, darf man in deiner Gegenwart eigentlich überhaupt noch was sagen? Was ja der totale Wahnsinnsquatsch ist, ne? Weil ich sage, es sollte ja andersrum sein, ihr dürft alles vor mir sagen. Ja. Und wenn es wirklich rassistische Witze zum Beispiel sind, die lasse ich nicht unkommentiert im Raum stehen, weil das finde ich persönlich ein Ignorieren, ein Tolerieren. Mhm. Und da sage ich nein, so, ne? Aber, ich weiß nicht. Wenn ich merke, dass die Person unsicher ist oder sonst was, dann kann ich das einfach noch nicht. Mal gucken, wie das in 2 Jahren ist. Aber da sage ich intuitiv nichts zu, sondern frag, wenn überhaupt, die Person danach und sag, möchtest du gerade einen Hinweis haben, wie man das hätte anders formulieren können? Mhm. Und warte so ein bisschen noch ab, okay, passt das gerade oder nicht und wie aufnahmefähig ist die Person eigentlich?
Mhm. Ja, ist immer dieser Schwierigkeitsgrad zwischen, was du vorhin meintest, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber man möchte ja irgendwie auch, also man möchte nicht belehren, sondern man möchte ein Bewusstsein dafür schaffen und man möchte Achtsamkeit auch irgendwie dafür schaffen und ich hab mich da auch schon öfter in Situationen erwischt, wo ich dann auch mal dann ein bisschen lauter geworden bin, auch total emotional, obwohl man das ja eigentlich auch irgendwie nicht sollte. Also kann ich total verstehen, was du meinst.
Aber auch eine wichtige, habe ich auch gerade ganz viel mich auseinandergesetzt mit Outcalls oder AktivistInnen, die selber betroffen sind, die nur zu silencen oder zu zwingen, immer konstruktiv und ruhig und sachlich immer wieder auf den gleichen Missstand hinzuweisen, ist auch scheiße.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also ich finde, in den richtigen Momenten darfst du laut sein oder musst du sogar laut sein und musst du, es gehört zur Aufklärungsarbeit dazu. Ne? Mhm. Ich wollte damit, also Aufklärungsarbeit darf auf jeden Fall mit erhobenem Zeigefinger sein, AktivistInnenarbeit auch. Nur ich für mich persönlich habe halt, für mich steht halt dieses gesellschaftskritische Kompart mit meinem persönlichen Humor so ein bisschen als mein Sprachrohr im Vordergrund. Mhm. Das noch als kleine Anmerkung.
Ja.
Gibt es Themen, die du gar nicht anfassen würdest oder die du nur ungern anfasst? Mhm. Gibt's das?
Ja, volle Kanne. Ja? Und es gibt auch immer den richtigen, naja, es hängt doch dann, hängt stark damit zusammen, wie gut ich mich schon eingelesen habe in das Thema und wie mental stark ich gerade bin. Also zum Beispiel das Thema, ich wusste von Anfang an, dass ich nicht stillen möchte. Und da habe ich mich ganz lange nicht rangetraut auf TikTok, weil das natürlich so Thema Mom-Shaming und wie eine Mutter zu sein hat und so.
Ja,
das war total wild und da musste ich wirklich einfach Kraft sammeln für. Und viel erstmal in so kleineren Diskursen und Exkursen für mich selber auch. Habe viel in Instagram-Stories ausprobiert, wie reagieren die Menschen. Habe dann verstanden, okay, deshalb ist das so emotional, ne, also triggernd in dem Fall. Ihr wisst, was ich meine. Also störend und hab dann oft den richtigen Moment gefunden. Und bei Ableismus, also dem ganzen Thema Behindertenfeindlichkeit, da lerne ich gerade einfach noch wahnsinnig viel. Also da bin ich zum Beispiel, was die Kinderbuchsituation angeht, da bin ich sehr, sehr, sehr schlecht noch aufgestellt. Und ein ganz neues Thema, Anja, wenn du gerade fragst, finde ich nämlich spannend. Ich setze mich gerade mit dem Thema Ageismus auseinander. Also die Diskriminierung aufgrund von Altermerkmalen, vom Alter. Also dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, Witze darüber machst, wenn jemand nicht mehr so schnell ist oder wenn die graue Haare kommen oder wenn Menschen im Alter vergesslich werden, weil sie eine Altersdemenz haben oder wenn die Großeltern oder die Charaktere immer die alten, meckernden Motzköpfe sind, was teilweise aber auch erste Altersdepressionen sein können und sowas. Ne? Mhm. Und da bin ich gerade, das ist jetzt ganz, ganz frisch, erst seit ein paar Tagen dabei, weil ich da auch ein oder zwei meiner Charaktere noch mal kritisch drauf prüfen muss, ob ich da nicht vielleicht auch eine Wahrnehmungslücke bisher hatte und auch da in ein paar Fettnäpfchen getreten bin.
Mhm. Es ist toll zu hören, wie du so reflektierst auch darüber und sagst, du musst da deine Charaktere noch prüfen. Also ich habe das jetzt noch nicht von irgendeinem Creator oder einer Creatorin gehört, dass er oder sie so reflektiert. über die Inhalte ist. Finde ich cool.
Das ist lieb von dir, danke.
Es klingt nach einem ständigen Lernen, ne? Einem ständigen Aufnehmen, Verarbeiten, gucken, ne? Wie verändert sich was und was. Es klingt auf jeden Fall sehr aufwendig. Keine Ahnung, wie viel Zeit du am Tag für die sozialen Medien aufwendest, aber das ist sicherlich nichts, was du mal eben so, glaube ich, früh in 5 Minuten aus dem Ärmel schüttelst, oder?
Ja, und deshalb mache ich es tatsächlich auch seit Oktober, versuche ich es wirklich in, also bin ich selbstständig tatsächlich mit dem Herzensprojekt. Mhm. Weil ich merke, dass es auch so, also es hat so ein unglaubliches Potenzial, auch so ein schönes, und ich habe in den letzten 2 Jahren so viel gelernt, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben zuvor. Und weil du das gerade gesagt hast, mein Lieblings-Hashtag ist dazu, das kommt auch von meinem vorherigen Arbeitgeber, da haben wir uns immer über 3 Hashtags vorstellen sollen. Lifelong Learning. Es hört auch niemals auf. Und das Motto der Hochschule war übrigens Curiosity-Driven Education, also von Neugier getriebenes Lernen. Yes. Und deshalb bin ich irgendwie auch so, deshalb auch wieder Intuition. Ich bin so dankbar für all diese Stationen, die ich vorher im Leben auch beruflich hatte, weil das alles jetzt gerade wieder zusammenkommt. Auch so, ich könnte gerade zum Beispiel, momentan kann ich noch nicht im Team arbeiten. Ich muss momentan das alles noch alleine machen, weil Intuition auch bedeuten kann, du lässt von heute auf morgen alles stehen und liegen und machst deinen eigenen Quatsch jetzt erstmal in eine andere Richtung. Das kann auch total anstrengend sein für Menschen, die mit dir zusammenarbeiten.
Bestimmt, ja.
Ja, aber das kommt wieder. Aber es ist unglaublich energieziehend vor allem. Also sehr, sehr viel, dass ich auch mir angewöhnt habe zu sagen, ja, es geht mir heute nicht gut, es geht mir nur okay, ohne dass ich jemand Sorgen machen muss, aber weil es einfach unglaublich energieziehend ist, ja. Aber trotzdem, also ich mache es ja freiwillig. Insofern ist es Teil der Reise.
Du hast gerade gesagt, energieziehend und auch anstrengend ist das. Entspannst du dich beim Lesen?
Ich will auch ganz ehrlich sein. Nee, das ist momentan so eine, ob das jetzt eine Berufsmacke ist vielleicht. Aber ich bin ja nur noch, also wer hat es denn letztens gesagt? Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der so Filme und Clips schneidet, der kann auch nicht mehr im Kino irgendwie einen Film gucken, weil er permanent nur noch darauf achtet, wie die Szenen zusammengeschnitten sind.
Okay.
Und so geht's mir so ein bisschen bei Büchern mittlerweile, also vor allem bei Kinderbüchern. Ne? Also und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme mir momentan privat für mich ein bisschen zu wenig Zeit zum Lesen. Deshalb komme ich da nicht so richtig runter. Also ich bin auch ein Mensch, wie ihr merkt, ich rede sehr schnell. Ich mache permanent Sachen gleichzeitig. Und bin so ein bisschen hektisch, aber ich kann dagegen nicht arbeiten, weil so bin ich nun mal, ich habe es oft genug probiert. Und deshalb, nee, tatsächlich, die Antwort ist so richtig runter, komme ich beim Lesen nicht.
Und was liest du, wenn du liest? Oder wenn du, beschäftigst du dich wirklich, du hast vorhin ja gesagt, du recherchierst viel, ist es dann wirklich, liest du dann viel nur zu den Themen bezogen oder liest du auch mal was ganz Realitätsfernes, ich weiß nicht, Fantasy-Roman oder wie sieht das aus?
Ja, also vor kurz, also ich sag ehrlich, momentan habe ich da ich den ganzen Tag Kinderbücher für Avalino lese, passiert es auch, dass ich abends wirklich, also momentan gar nicht lese, um ehrlich zu sein. Aber die letzten, genau, du musst dann aber da auch raus aus dem Kopf, ne? Also die, ich habe natürlich hier auch Bücher liegen, wo ich versuche, das irgendwie weiter zu lernen, aber ich kann abends im Bett auch nicht unbedingt lernen. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, das vor einem Jahr oder so, habe ich mich am ersten Harry Potter nochmal probiert und habe mein Ziel, jetzt gerade noch einmal alle Bände durchzugehen, weil das zum Beispiel für mich total das Entfliehen des Alltags war.
Ja, das ist super. Das kann man aber auch immer wieder, finde ich.
Ja, voll.
Sollen wir das mit in die Empfehlung mit reinnehmen?
Ich habe es gerade schon reingeschrieben, ja.
Ja, super. Ja,
was denn, den Harry Potter?
Ja, klar, das nehmen wir mit rein. Du hast Harry Potter empfohlen.
Ja, wobei auch da, ne,
ich wollte es gerade schon sagen, ja.
Genau, ist es natürlich jetzt auch super, super, super schwierig für mich, weil er hat einfach die Harry Potter und die ganze, also er hat auch am 31.07., so wie ich, Geburtstag. Das war alles sehr verbindend in meiner Jugend und er hat mich extrem begleitet. Ich habe mit ihm Englisch gelernt, aber auch so viele Wahrnehmungen und wirklich alles einfach. Es hat einfach eine große Zeit meiner Jugend mitbestimmt. Und die Autorin J.K. Rowling steht ja immer wieder in der Kritik aufgrund von hochgradig transfeindlichen Äußerungen und Kommentaren. Und ich habe mir tatsächlich gesagt, dass ich keine weiteren Bücher und Stücke von ihr lese oder unterstützen möchte. Mache für mich persönlich bei Harry Potter aber die Ausnahme. Aber es finde ich so als tatsächlich. Ja. Also es ist jetzt so mein schmaler Grat, weil ich so viel mitgenommen habe dabei. Und verstehe aber, was da passiert und Ja. So findet jeder seinen eigenen Weg, glaube ich. Aber deshalb, ja, ist einfach eine Reihe, die in meinem Kopf ist.
Kann ich gut verstehen, ja.
Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Ich habe das auch erst später verstanden, dann wirklich, weil ich war ja dann nochmal eine Ecke jünger. Ich glaube, ich habe mit, ja, 15, 16 dann irgendwann, also trotzdem später als die normale Zielgruppe, aber dann auch erst Jahre später auch mit Social Media und mit den ganzen Infos, die da rauskamen, auch erst verstanden, oh, okay, man muss dann doch nochmal vielleicht schaffen und Personen trennen und das einfach nochmal sich angucken und so für sich seine Meinung dazu auch bilden, ja. Sonst noch Buchempfehlungen?
Ich kann nie das eine perfekte Buch nennen, ne? Das geht einfach überhaupt gar nicht.
Das können wir alle, glaube ich.
Das können wir alle nicht.
Ja.
Das geht gar nicht.
Ich bin ich bin extrem dankbar für die heutigen Wimmelbücher, die es gibt. Also gerade, weil die halt für die Minis, weil ganz, ganz viel Vermittlung von Vielfalt und Diversität passiert ja über die Bildsprache.
Ja.
Und das Wimmelbuch, was zum Beispiel jetzt gerade neben mir liegt, Komm, wir zeigen dir unseren Wald von Constanze von Kitzing, ist ein ganz, ganz tolles Wimmelbuch, wo auf jegliche Art und Weise auf das Abbilden von ganz, ganz, ganz vielen Kindern und Menschen geachtet wurde, sodass da wirklich sehr viele Menschen Identifikationsfiguren finden. Mhm. Und dafür finde ich Wimmelbücher toll, ne? Weil das geht da so einfach. Man kann es auch total verkacken, aber in dem Fall ist es so einfach. Und es gibt noch einen hier vom Olila Verlag zum Beispiel. Die haben auch Mimis kunterbunte Welt, auch ein super schönes Wimmelbuch, was ich so schön finde, ist, weil man da diesen Misch findet aus, man denkt sich entweder selber kleine Geschichten aus oder man guckt mit den ganz kleinen, sucht einfach Gegenstände. Und da beginnt es ja eigentlich, wenn auch da POCs abgebildet sind oder generell Kids of Color und nicht alle weiß sind, dann beginnt das ja auch da gar nicht kritisch zu hinterfragen. Wenn dann im echten Leben bei Kindern, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft oft in Kitas gehen, die auch nur weiße Kinder haben, ist es dann vielleicht für die nicht mehr so außergewöhnlich, wenn dann mal ein Kind nicht weiß ist. Und es sind Baby-Steps, ne? Aber hier beginnt es eigentlich. Mhm. Dann habe ich, genau, dazu habe ich, das liegt hier auch gerade neben mir, Steck mal in meiner Haut. Das habe ich auch vor kurzem vorgestellt. Ein super cooles Buch über Antirassismus, Aufklärung und Empowerment. Ist auch super cool, weil sich das auch gerade, weil das so, genau, Steck mal in meiner Haut tatsächlich wörtlich steht für wie muss sich das wohl anfühlen, weil weiße Menschen das gar nicht nachvollziehen können und viel aus der Perspektive von Kids of Color und schwarzen Kindern gesprochen wird und so, und das auch super schön hilft. Und ein Thema, dem ich mich auch gerade ganz frisch widme, das ist ziemlich edgy auch, das wahre Leben der Bauernhoftiere, weil es da nämlich um die kritische Auseinandersetzung mit der konventionellen versus der ökologischen Tierhaltung geht. Wo nämlich mal gezeigt wird, woher unser Fleisch wirklich kommt. Ja, und da als Fun Fact, ich habe vor einem Monat ungefähr entschieden, dass ich meinem Kind keine Bücher mehr vorlese, wo Zoos drin vorkommen. Weil diese Verherrlichung, bitte achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal ein Kinderbuch seht, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so glückliche Tiere wie in Zoos gesehen im Bilderbuch. Die strahlen, die spielen, da stehen wirklich, da sind winzig, also Nashörner in grauen Betonzäunen abgebildet, die dann aber lustig sprechen. Und ich verstehe das auch, weil das ja eine Fantasiewelt ist. Aber da beginnt ja eigentlich die Romantisierung vom Zoo.
Ja.
Und das mag jetzt wild klingen, ne, und ist auch ganz schön, also das habe ich auch einmal thematisiert auf TikTok und bin zerrissen worden, weil das natürlich auch, die Menschen haben Angst, dass man ihnen die Kindheit wegnimmt und sonst sieht man doch nie einen Elefanten im echten Leben und sonst was. Und das ist eine Entscheidung und du kannst es irgendwie aufnehmen oder nicht. Und ich fand das jetzt gerade total einleuchtend. Ich gehe auch mit meiner Tochter nicht in den Zoo, aber meine Mama war jetzt gerade letztens mal mit ihr. Ne? So, das war dann für mich voll okay, wenn es eine andere Bezugsperson ist. Und bei den Bauernhoftieren ist es das Gleiche. Also so ein bisschen sich kritisch damit auseinanderzusetzen, dass es total süß ist für die Kids, die Bärchenwurst zu essen. Aber irgendwann ist es doch auch mal spannend und das Buch ist ein Sachbuch trotzdem. Ja, also da steht jetzt nicht, wie alles abgehackt wird. Sonst wird einfach ganz normal darüber gesprochen, dass Hühner gar nicht als Standard glücklich süße Maiskörner picken, sondern anders leben. Und das wird dargestellt. Und das finde ich voll cool, sodass Kinder dann doch irgendwie sich schon auch ihr eigenes Bild machen können. Und ich könnte es wahrscheinlich noch 10 weitere nennen, aber vielleicht reicht das ja. Wobei, wisst ihr was doch? Wenn ich weiß nicht, wer genau die Zielgruppe ist vom Buch Plausch, aber es gibt diese beiden wunderbaren Ratgeber von Familiar Faces. Und zwar, wie erkläre ich Kindern Rassismus und zur geschlechtersensiblen Begleitung Mädchen, Junge, Kind. Und die beiden sind super empfehlenswert für Kitas, für Schulen, aber auch für die persönliche Weiterentwicklung, wie man so ein bisschen auch so die eigenen Wahrnehmungslücken schärfen kann. Gott, das waren jetzt ganz schön viele, ne?
Das finde ich super. Das war total spannend. Also wir nehmen die alle einfach unheimlich gerne mit rein, verlinken die auch, damit man die auch wirklich findet und da nicht lange suchen muss. Das machen wir ja immer. Es sind ganz tolle Empfehlungen. Das ist einmal so ein ganz buntes Feld, ja, was aber auch gleich zeigt, wo es halt überall ansetzt, ne? Also
genau.
Na, womit muss ich mich eigentlich mal auseinandersetzen, wenn ich es noch nicht gemacht habe? Insofern ist es eine ganz schöne, ganz schönes Feld, einfach ganz toll. Vielen Dank. Ja, Mensch, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, jetzt haben wir doch länger gequatscht, als wir eigentlich gedacht haben. Nur mal so am Rande. Ja. Ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken dich, damit es auch ganz einfach ist, dir zu folgen. Und und wir hoffen einfach, dass ganz, ganz viele Menschen einfach ein Tick wacher werden und ein bisschen sensibler werden. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sensibler werden. Und danken dir halt einfach für deinen Einsatz dafür. Ja, es ist einfach ganz, ganz arg schön, es ist inspirierend. Und wir können es nur empfehlen, ihr müsst ihr folgen. Diejenigen, die es noch nicht tun, die sollten es spätestens jetzt tun. Guckt einfach hier, nachdem ihr den Podcast gehört habt, einfach bei uns in die Shownotes. Da sind die Links drin, das ist ganz einfach. Und wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr auch, wie ihr die Britta einfach direkt erreicht und Fragen stellen könnt und einfach ins Gespräch kommen könnt. Und ihr könnt auch uns fragen, wir sind auch da. Insofern, ja, vielen Dank für eure Zeit zum Zuhören. Wer mehr von uns will, gerne abonnieren. Und wir sagen jetzt einfach Dankeschön für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht, hier zu sein. Danke euch.
Uns auch. Dankeschön.
Tschüss.
Auch. So, tschüss Toni, tschüss Britta.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.